Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Drei, manchmal vier historische Romane hintereinander, dann kommen einem ohnehin Mordgedanken auf. Wenn man sich nämlich nur immer in seinem kleinen Büro dann hinsetzt und nur am Schreiben ist und der Historie dann auch noch Wahrheit verleihen muss, da muss es auch mal was anderes sein. Also zumindest für mich. Es gibt ja Kollegen, die wirklich ganz steif auch dabei bleiben. Ich mag das nicht so gern. Ich schreibe auch gerne selbst im Historischen in unterschiedlichen Zeiten. Ich schreibe genauso gerne im Mittelalter, wie ich jetzt gerade in der Kolonialzeit geschrieben habe. Aber Thriller, Krimis sind auch nochmal eine andere Herausforderung. Und ich muss zugeben, dass ich tatsächlich leichter einen historischen Roman schreibe, gerade wegen der Fakten und trotz der Fakten, weil ich mich eben viel, viel mehr darauf vorbereiten muss, als zum Beispiel auf einem Thriller, wo man eigentlich nur ein bisschen schräg drauf sein muss.
Interessant. Du hast mir eben auch erzählt, dass dein Sohn auch schreibt und ihr auch schon zusammen ein Buch rausgebracht habt.
Also wir haben, da war mein Sohn Uli war 16, da hatte ich ein Jugendbuch geschrieben, ein Jugendkrimi, der hieß der Jahrbuchcode. Und das war einfach nur so, ich hatte nachts wirklich die Idee und ein Jugendbuch schreibt man nun, wenn man schreiben kann und wenn das der Beruf ist, noch schneller. Das ist so. Und ich hatte diese Idee zu dem Jahrbuchcode, habe das dann einem Bekannten gegeben, der sagte gleich, oh toll, das will ich unbedingt machen, super, mit dem ich befreundet bin, Verleger. Und so kam das Buch auf den Markt und es war genau damals die Altersklasse, in der ich geschrieben habe für meinen Sohn. Und dann waren wir im Urlaub und hat er das Buch gelesen. Ja, und dann kam von ihm so, oh, ich hätte total die Idee für die Fortsetzung. Und wir lagen so nebeneinander auf der Liege und ich so, erzähl mal. Und dann hat er erzählt. Und dann meinte ich, ja, sag ich, dann musst du mitmachen. Also dann musst du schon auch ran, denn sieh zu. Ja, sagt er, hätte ich Lust zu. Ja, dann habe ich noch aus dem Urlaub meinen Verleger angerufen und habe gesagt, hör mal zu, folgende Idee, ihm das geschildert. Und seine Reaktion war nur, ja, Vertrag wie immer und dann machen wir das. Dann ist es so. Und so kam der Jahrbuchcode 2 zustande. Und jetzt ist es eben so, dass tatsächlich mein Sohn schon letztes Jahr das erste eigene Projekt angefangen hat, das im letzten Jahr schon abgeschlossen hat. Das Buch kommt auch dieses Jahr auf den Markt und er ist schon beim zweiten Buch. Das heißt, also die Familie setzt es einfach ganz stumpf immer weiter fort. Das geht immer so weiter.
Sehr gut. Also es liegt das Schreiben wirklich in der Familie.
Ja, ich denke schon.
Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, fangen wir einfach mal an. Okay. Ich wünsche allen viel Spaß und ich hoffe, wir trauen uns heute Abend auch noch alleine durch dunklere Straßen oder ist es zu gruselig?
Also es geht ja gleich mit einem Leichenfund los. Das Interessante ist ja gar nicht die Leiche, sondern wie es dazu gekommen ist, dass das nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Und ich habe ja gar nicht viel Zeit zum Lesen. Also insoweit, keine Bange, kriegt man alles hin.
Aber möchtest du vielleicht vorher noch mal kurz sagen, worum es geht oder passt es, wenn wir sofort einsteigen?
Ich denke, ich steige sofort ruhig in den Text ein. Ich fange direkt am Anfang an. Ich werde ohnehin ja noch nicht viel verraten und ich werde auch die ganz ekeligen Szenen ja jetzt noch nicht sagen. Also das müsstet ihr dann schon selbst lesen, das ist okay. Nee, ich fange gleich an.
Dann viel Spaß.
8. Mai, 6.45 Uhr. Sie saß vollkommen aufrecht auf der Parkbank. Die Beine übereinander geschlagen und die Hände mit einer Blume darin entspannt in den Schoß gelegt. Der Seidenstoff ihres Rockes umspielte bei jedem Windstoß sanft ihre Waden. Ihr dunkelblondes Haar war zum Pagenkopf geschnitten, wirkte überaus gepflegt. Das Make-up war unauffällig, vielleicht mit einem Hauch zu viel Rouge. Die Fingernägel waren in einem blassrosa Lack lackiert. Es gab nichts, woran man sich an ihrem äußeren Erscheinungsbild hätte stören können, bis auf die Tatsache, dass sie tot war. Kriminalhauptkommissar Markus Labrenz machte einen Schritt rückwärts, um sie aus einem anderen Winkel zu betrachten und hierbei den Männern der Spurensicherung in ihren weißen Schutzanzügen nicht im Weg zu stehen. Die Art, wie die Tote dasaß, hatte etwas Friedliches an sich. Für ihn wirkte es nicht, als hätte jemand sie zur Schau stellen wollen. Dem äußeren Anschein nach wies sie keine Verletzung auf. Es gab weder Blutflecken, die durch die Kleidung getreten waren, noch Würgemale am Hals oder eine andere offensichtliche Verletzung. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, die Frau, die Labrenz auf Mitte bis Ende 30 schätzte, hätte entspannt auf der Parkbank Platz genommen und wäre in dieser Position einfach verstorben. Doch genau das glaubte er nicht. Nicht bei einer Frau dieses Alters. Das Gelände rund um den Fundort der Leiche auf dem Rastplatz Hittfeld an der A1 in Richtung Hamburg war weiträumig abgesperrt worden. Die Spurensicherung arbeitete ruhig und konzentriert. Man konnte das Flattern des Absperrbandes hören. Aus einiger Entfernung drangen Stimmen zu Labrenz herüber. »Das ist ein Tatort. Ich muss Sie auffordern, sich unverzüglich zu entfernen«, sagte einer der Streifenpolizisten. Labrenz wandte sich in die Richtung der Stimmen, um zu sehen, was sich dort tat. Kurz seufzte er. »Was willst du hier, David?« Er trat nah an das Absperrband heran. »Ist sie's? Ist es Carla Bornkamp? Komm schon, Markus, du weißt genau, wie tief ich in dem Fall stecke.« Dem Journalisten war die Anspannung ins Gesicht geschrieben. »Lassen Sie ihn durch«, ordnete Labrenz an und sah zu, wie der Streifenpolizist daraufhin das Absperrband hob. »Du machst weder Fotos, noch will ich ein Wort hiervon in eurem Klatschblatt lesen.« »Versprochen, hier geht's um keine Story.« »Dann komm mit«, sagte der Kommissar, »aber steh der Spurensicherung nicht im Weg.« Zusammen gingen sie zu der Parkbank, auf der die Tote saß, blieben aber in einigem Abstand stehen, um niemanden zu behindern. David Kramer legte den Kopf schräg, betrachtete die Tote genauer, ging in die Hocke, um aus dieser Perspektive heraus ihr Gesicht zu betrachten. Dann stand er wieder auf, sah seinen langjährigen Freund Markus Labrenz an. Er wirkte überrascht. »Sie ist es nicht, oder?« Der Kriminalhauptkommissar schüttelte den Kopf. »Anfangs dachte ich es. Der Täter hätte ihr die Haare schneiden und sie anders zurechtgemacht haben können. Du kennst ihr Gesicht wahrscheinlich sogar deutlicher als ich. Deshalb war es mir ganz recht, dass du aufgetaucht bist. Aber die Frauen haben eine starke Ähnlichkeit, oder bilde ich mir es nur ein?« »Das war auch mein erster Gedanke«, stimmte der Kommissar zu. »Gibt es eine Vermisstenmeldung, auf die die Tote passt?« »Die Kollegen sind dran, doch es gibt bisher kein Ergebnis.« »Und weiß man schon, woran sie gestorben ist?« Kramer musterte die Leiche abermals. »Auf den ersten Blick nicht. Wir müssen die Autopsie abwarten.« Der Kommissar berührte den Journalisten kurz am Arm. »Hast du genug gesehen?« Kramer nickte. »Danke, Markus. Hast was gut bei mir.« »Ich hab für die nächsten 100 Jahre was gut bei dir, nach allem, was ich schon gemacht hab«, grummelte der Kommissar. Das war also diese erste Szene, diese Frau, die da sitzt und die man sich so wunderbar vorstellen kann, alles gepflegt, alles schön. Und was hier schon angesprochen wird, dieser Journalist, Herr Kramer, David Kramer, hat schon lange, lange in einem Fall zu tun, der mit einer Vermisstenmeldung zusammenhängt, die mit einer jungen oder die von einer jungen Frau ausgeht, die vor 8 Monaten verschwunden ist. So, nun, da diese Orte des Verschwindens und des Auffindens der Leiche zusammenhängen, schöpft er natürlich neue Hoffnung, dass da auch wirklich ein Zusammenhang besteht. Nur im ersten Moment scheint es eben nicht so zu sein. Wir gehen in die nächste Szene. Kramer warf seinen Schlüssel in die kleine Schale auf dem Flurstrang, streifte die Turnschuhe, die er vorhin schnell übergezogen hatte, von den Füßen und ging nach rechts in die Küche. Dort schaltete er die Kaffeemaschine an, legte eine Kapsel ein und sah zu, wie die dampfende Flüssigkeit in die Kaffeetasse lief. Kurz rieb er sich die müden Augen. Es war jetzt noch nicht mal 8 Uhr. Nicht gerade die Zeit, zu der er sonst aufstand, geschweige denn schon unterwegs war. Und mit seinen 43 Jahren würde er garantiert nicht mehr zum Frühaufsteher werden. Er trank einen Schluck Kaffee und nahm die Tasse mit in sein Büro. Dort setzte er sich an den Schreibtisch, klappte seinen Laptop auf und öffnete die unterste Schublade des Beistellcontainers, während der Computer hochfuhr. Die Akte Carla Bornkamp war die dritte von oben, obwohl das Verschwinden der Frau bereits fast ein Dreivierteljahr her war. Vielleicht lag es zu dem persönlichen Kontakt zu den Angehörigen, dass er die Sache einfach nicht aus dem Kopf bekam. Er legte die Akte vor sich auf den Tisch, gab rasch das Passwort in seinen Laptop ein, griff zur Kaffeetasse und trank noch einen Schluck. Dann schlug er die Akte auf. Er atmete tief durch, als er zum wer weiß wievielten Mal auf das Foto der verschwundenen Carla Bornkamp sah. Ihr Mann Andreas hatte David erzählt, dass die Aufnahme im letzten Jahr bei einem Sommerfest im Kindergarten ihrer jüngsten Tochter entstanden war. Zu diesem Zeitpunkt war die Verschwundene 36 Jahre alt gewesen. Ihr mittelblondes Haar trug sie zum Zopf gebunden. Ein weiteres Foto, eine Passbildaufnahme, zeigte sie mit offenen, schulterlangen Haaren, die nach Angabe ihres Ehemannes zum Zeitpunkt des Verschwindens noch länger gewesen waren. Auf beiden Aufnahmen wirkte sie freundlich und aufgeschlossen, während sie bei dem Foto des Sommerfestes außerdem glücklich und entspannt lächelte. Eine schöne, junge Frau mit einer herzlichen, warmen Ausstrahlung. David legte die Fotos nach dem Betrachten beiseite und blätterte weiter. Hier war noch einmal die Personenbeschreibung zusammengefasst. Carla Bornkamp, 36 Jahre alt, mittelblond, blaue Augen, 1,71 groß, schlanke Figur. Verheiratet mit Andreas Bornkamp, zwei gemeinsame Töchter im Alter von 7 und 4 Jahren. Halbtags in einer Arztpraxis tätig, wohnhaft in einem Einfamilienhaus. Andreas Bornkamp arbeitet als Verkäufer in einem Autohaus. Familie finanziell unauffällig. David blätterte zur nächsten Seite, überflog seine eigenen handschriftlichen Notizen, obwohl er das Gefühl hatte, jede einzelne Zeile auswendig zu kennen. Carla Bornkamp hatte am 14. Oktober zunächst ihre ältere Tochter Mara zur Schule gebracht und anschließend Amelie beim Kindergarten abgegeben. Danach hatte sie sich auf den Weg zur Arbeit in die Arztpraxis nach Hollenstedt gemacht. Doch dort war sie nie angekommen. Die polizeilichen Ermittlungen hatten ergeben, dass Carla noch auf der Landstraße gesehen worden war und dann in Rade die Auffahrt auf die A1 genommen hatte. Die Abfahrt Hollenstedt, die nur 7 Kilometer entfernt war, hatte sie jedoch eigenartigerweise nicht mehr erreicht. Nachdem Carla Bornkamp unentschuldigt nicht zur Arbeit erschienen war und weder auf die WhatsApp-Nachrichten ihrer Kollegin noch auf die ihres Mannes reagiert hatte, hatten diese die Polizei informiert. Carla Bornkamps Auto war an der Raststätte unverschlossen aufgefunden worden. Die Prüfung der Überwachungskameras ergab, dass diese Carlas roten Fiat Panda noch erfasst hatten, als er auf das Raststättengelände gefahren war. Er verschwand jedoch sogleich wieder aus dem Radius der Kameras, als Carla das Fahrzeug seitlich in Richtung Rückseite des Gebäudes lenkte, wo sie den Fiat dann parkte. Es war deutlich zu sehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt allein im Fahrzeug gesessen hatte. Weshalb sie aber überhaupt auf die Raststätte gefahren war, konnte nie geklärt werden. Der Tank des Kleinwagens war noch 3/4 voll und der PKW wies auch sonst keine Einschränkungen auf. Einen technischen Grund für das Anfahren der Raststätte hatte Carla Bornkamp offenbar nicht gehabt. Und dass sie auf dem täglichen Weg zur Arbeit eine Pause gemacht hatte oder sich von der Raststätte etwas hätte holen wollen, war mehr als unwahrscheinlich. Ganz abgesehen davon hätte sie dann eher vor und nicht hinter dem Gebäude geparkt. Dieses für sie völlig ungewöhnliche Verhalten gab sowohl der Polizei als auch ihren Angehörigen Rätsel auf. »Was wolltest du an der Raststätte?«, murmelte David Kramer. Er blätterte zur nächsten Seite um. Die Polizei hatte wirklich gründlich in alle Richtungen geforscht, genau wie er selbst. Es gab weit und breit keinen Hinweis auf eine Affäre, wegen der Carla Bornkamp einen Zwischenhalt gemacht haben könnte. Noch sonst irgendetwas in ihrem Leben, das nicht zum Bild der liebenden Mutter und Ehefrau gepasst hätte. Kein zurückgewiesener oder missliebiger Ex-Liebhaber oder irgendwelche belasteten alten Beziehungen. Nichts. Es war ein Tag wie jeder andere gewesen. Vielleicht war ihr genau das zum Verhängnis geworden. David klappte die Akte frustriert zu. Wahrscheinlich hatte das Verschwinden Carla Bornkamps gar nichts mit der jetzt aufgefundenen Leiche zu tun. Wahrscheinlich war es vollkommen überflüssig, wieder und wieder in dieser Akte zu lesen, in der Hoffnung, irgendeinen noch so geringen neuen Ansatz zu finden. Nein, er machte sich nichts vor. Er hatte die Sache viel zu nah an sich herankommen lassen. 10. Mai, 9.20 Uhr, also 2 Tage nach dem Auffinden der anderen Leiche. David musste es lange klingeln lassen, bis Markus sich meldete. David hier, hallo Markus. Er klemmte sich das Telefon mit der Schulter gegen das Ohr, füllte den Wasserbehälter auf und legte wieder eine Kapsel in die Maschine ein. Dann drückte er den Knopf. Ah, der Herr Journalist hat mich schon gefragt, wie lange du durchhältst nach dem Fund. David nahm das Telefon wieder in die Hand. Und? Wisst ihr schon, wer die Tote ist? Ja, seit gestern Abend. Wer? Ist diese Information für die Presse oder für dich? Für mich. So lange, bis du mir sagst, dass ich sie verwenden darf. In Ordnung. Ihr Name ist Hannah Frank. Sie ist 38 Jahre alt. Der Name sagt mir nichts. Stammte sie hier aus der Gegend? David ging im Kopf die Meldung über vermisste Frauen der letzten Monate durch, an die er sich erinnern konnte. Er war derjenige in der Redaktion, der sich mit den vermissten Fällen befasste. Kein Wunder, dass dir der Name nicht sagt. Die Frau ist vor über 12 Jahren verschwunden. Was? Stimmt. Sie wurde damals von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Als sie verschwand, war sie noch rothaarig. Doch es ist eindeutig dieselbe Frau. Und woran ist sie gestorben? An einer Überdosis. Ihre Eltern schwören Stein und Bein, dass sie mit Drogen nie was am Hut hatte. Sie hätte, so sagten ihre Eltern, diesen Kram niemals angerührt. Aber wer weiß schon, was sie in all den Jahren in ihrem Leben getan hat. Habt ihr rausbekommen können, wohin sie damals verschwunden ist? Ich meine, ist sie einfach untergetaucht oder was war da der Hintergrund? Wir haben rausbekommen, dass sie einige Monate vor ihrem Verschwinden von ihrem Freund getrennt hatte, weil er sie wohl betrogen hat. Danach ist sie vorübergehend wieder zu ihren Eltern gezogen. Die Trennung hat sie damals ziemlich mitgenommen. Deshalb hatten die Kollegen die Vermutung, dass Hannah Frank sich womöglich nur eine Auszeit genommen haben könnte und deshalb abgehauen ist. Aber sie hat sich nie mehr gemeldet und man konnte auch deshalb ein Verbrechen nicht ausschließen. Die Ermittlungen liefen ins Leere, bis jetzt. Machte Kramer erneut. Ich weiß, was du gerade denkst, fuhr Labrenz fort. So wie es aussieht, hat das Verschwinden Carla Bornkamps nichts mit diesem Fall hier zu tun. Ist wohl eher ein Zufall, das mit der Nähe. Hannah Frank hat noch bis vor ungefähr 3 Tagen gelebt. Und es steht nicht mal fest, dass sie überhaupt umgebracht wurde. Vielleicht hat sie sich auch unbeabsichtigt eine Überdosis gespritzt und ein Freund oder Lebensgefährte, vielleicht ja selbst ein Drogi, hat sie auf die Bank gesetzt, damit man sie einfach findet. Gibt's denn einen Hinweis auf diesen Freund? Ja und nein. Sicher ist, und jetzt Vorsicht, jetzt wird's doch ein bisschen eklig, sicher ist, dass Hannah Frank schwanger war und das Baby abgetrieben wurde. Und zwar von einem Pfuscher. Es deutet also vieles auf kriminelles Milieu hin. Vielleicht sogar Prostitution, denn dort werden gern mal Abtreibungen stümperhaft durchgeführt. Obwohl man sagen muss, hier war es noch mal was anderes. Vielleicht kannst du dich ja in deinen Informantenkreisen mal ein bisschen umhören. Inwiefern was anderes? Der Gerichtsmediziner hat die Vermutung, dass die Abtreibung, es könnten aber auch mehrere gewesen sein, zunächst vaginal versucht wurde. Irgendwas muss aber schiefgegangen sein, sodass der Fötus schließlich per Kaiserschnitt geholt wurde. Wobei die Naht wohl eher an einen Schlachter als an einen Arzt erinnerte. Na wunderbar, meinte Kramer. Okay, ich höre mich mal um. Danke. Wann gebt ihr die Pressemitteilung raus? Wahrscheinlich morgen. Wird aber nur eine kurze Notiz werden. Okay, danke, dass du mir die Auskünfte gegeben hast. Wenn ich was über diesen Fuscharzt erfahre, sage ich dir gleich Bescheid. Danke, Kramer. Mach's gut. David hörte das Klicken in der Leitung und legte ebenfalls auf. Tief im Innern hatte er gehofft, dass das Verschwinden Carla Bornkamps und das Auffinden der Toten in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte. Er war enttäuscht. Es gab keinen neuen Ansatz für ihn, um im Fall Bornkamp weiteren Hinweisen nachzugehen. Die Ähnlichkeit, die die Tote auf der Parkbankplatz mit der verschwundenen Carla Bornkamp im ersten Moment hatte, war also reiner Zufall gewesen. Insbesondere deshalb, weil erstere ja zum Zeitpunkt ihres Verschwindens rothaarig gewesen war. Verdammt, sagte er leise und widmete sich dann wieder seinem Artikel über eine nicht genehmigte Gasbohrung ganz in der Nähe, die Ursache für einen kleinen Erdstoß gewesen sein sollte. Doch der Gedanke an Carla Bornkamp wollte auch hierbei nicht ganz aus seinem Hinterkopf verschwinden. Bis dahin erstmal. Ich kann Ihnen also jetzt schon beantworten, ja, natürlich hängen die Fälle zusammen, sonst hätte ich es ja so nicht geschrieben, ist ja klar. Wie, warum, weshalb, das müssten Sie dann schon selber lesen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Petra. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, wer möchte, kann gerne nach vorne kommen, sich ein Exemplar nehmen, ein paar kurze Worte mit der Autorin wechseln. Du unterschreibst vielleicht oder signierst vielleicht auch gerne. Genau.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.